Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Planeten-Podcasts. Wir sind
Franka,
Ilana,
Ronja
und Julia.
Wir befassen uns immer noch mit dem Thema der Wettlauf zum Mond. Das heutige Thema ist der Flug zum Mond.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Von der Erde aus den Himmel hinter sich zu lassen, ins All vorzustoßen und zum Mond zu fliegen, das war der größte Traum der Menschheit. Zwei außergewöhnliche Männer strebten nach diesem Ziel, den Mond zu erreichen. Aber nur einer von ihnen konnte diesen Wettlauf gewinnen. Sergei Koroljow. Nach seiner Entlassung aus dem Strafgefangenenlager wurde er zum Chefkonstrukteur des sowjetischen Raumfahrtprogramms. Er schaffte es, den ersten Satelliten der Welt, Sputnik 1, ins Weltall zu schießen. Koroljow brachte mit seiner Rakete, der R-7, auch den ersten Menschen, Juri Gagarin, ins All. Sergei Koroljows Identität hüteten die Politiker der Sowjetunion wie ein strenges Geheimnis. Niemand auf der Welt durfte erfahren, wer der kluge Kopf hinter dem sowjetischen Raumfahrtprogramm war. Werner von Braun, sein Rivale in den USA, bemühte sich fortwährend, den Vorsprung der Sowjetunion einzuholen. Mit Alan Shepard, dem ersten amerikanischen Astronauten im All, hatte Werner von Braun nach eigenen Aussagen den Vorsprung von Sergei Koroljow und der Sowjetunion eingeholt. Und nun wollten sowohl Sergei Koroljow als auch Werner von Braun zum Mond. Es war ein Wettlauf, welchen beide Männer unbedingt gewinnen wollten.
Nach den erfolgreichen Flügen von Juri Gagarin und Alan Shepard ging die Entwicklung von Raketen weiter. Was für Pläne hatten die Amerikaner und die Sowjets, um zum Mond zu kommen?
Das neu geschaffene Raumfahrtprogramm der Amerikaner beunruhigte Sergei Koroljow und sein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren und somit auch die politische Führung der Sowjetunion. Während die Raumfahrtpläne und der Entwicklungsstand der Raketen in der Sowjetunion streng geheim sind, warb Werner von Braun in aller Öffentlichkeit mit Hilfe von Walt Disney für den Flug zum Mond.
Es schien ja so, als hätte Werner von Braun und die NASA unendlich viel Geld, um den Flug zum Mond zu finanzieren. Wie sah es denn bei den Sowjets aus?
Seit mehr als 30 Jahren träumte Sergei Koroljow davon, zum Mond zu fliegen. Ihm fehlten dafür allerdings die notwendigen finanziellen Mittel. Die politische Führung der Sowjetunion verweigerte ihm die Auszahlung von mehr Geldern, welche aber dringend notwendig wären, um zum Mond zu kommen. Sergei Koroljow nahm immer wieder an, dass Werner von Braun und die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, so viel Geld besaßen, dass sie darin schwimmen könnten. Und seine Mondrakete, die N1 dagegen, allerhöchstens im Müll landen würde. Sein einziger Hoffnungsschimmer war tatsächlich, dass die politische Führung der Sowjetunion an einer zeitnahen Umrundung des Mondes festhielt.
Waren die Amerikaner durch das viele Geld viel weiter in der Entwicklung der Mondrakete als die Sowjets?
Doch was Sergei Koroljow nicht wusste, war, dass die Triebwerke der Saturn V der Mondrakete der Amerikaner große Probleme bereitete. Das sogenannte F1-Triebwerk war nicht nur das stärkste Triebwerk, welches je gebaut wurde, sondern zu Beginn der Tests auch das unzuverlässigste.
Welche Fehler traten denn bei den Tests des F1-Triebwerks auf?
Der wichtigste Teil eines Raketentriebwerks sind ja die Einspritzdüsen, welche den Treibstoff in die Brennkammer sprühen, wo der Treibstoff dann gezündet wird. Doch eben dieser entscheidende Vorgang funktionierte bei keinem Test und ließ das Triebwerk letztendlich explodieren. Und die Saturn V-Rakete besaß 5 von diesen F1-Triebwerken.
Da Werner von Braun mit der Hilfe von Walt Disney für den Flug zum Mond warb, wusste die amerikanische Öffentlichkeit immer, was bei den Tests passiert. Lösten denn nicht diese vielen Fehlschläge heftige Kritik bei den Amerikanern aus?
Ja, stimmt. Es löste heftige Kritik aus. Da die amerikanischen Bürger annahmen, Werner von Braun und die NASA würden die bewilligten Gelder einfach achtlos verschwenden.
Werner von Braun hatte also mit einigen Problemen zu kämpfen.
Und wie lief es bei Sergei Korolev?
In der Zwischenzeit gelingt Sergei Korolev ein weiterer Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Am 18. März 1965 macht der Kosmonaut Alexei Leonov den ersten Weltraumspaziergang. Als der Kosmonaut zurück in das Raumschiff klettern wollte, bemerkte er, dass sein Raumanzug derartig mit Sauerstoff gefüllt war, dass er aufgrund des herrschenden Drucks in dem Anzug kaum noch seine Finger bewegen konnte.
Ging dieser Beinahe-Unfall denn gut aus?
Über 12 Minuten lang kämpfte Alexei Leonov an der Einstiegsluke des Raumschiffes, bis es ihm gelang, Luft aus dem Anzug zu lassen und mit letzter Kraft sich in die Raumkapsel zu zwängen. Diese Panne verschwieg die politische Führung der Sowjetunion über eine lange Zeit.
Um die Eroberung des Weltalls weiter voranzutreiben, wurde der NASA alleine im Jahr 1965 eine Summe von 5 Milliarden Dollar bewilligt, womit unter anderem der amerikanische Raumhafen gebaut wurde, von wo aus heute immer noch Raketen starten. Bekam Sergei Korolev genauso viel Geld für sein Mondprogramm wie die NASA?
Nein, bekam er nicht mal annähernd. Sergei Korolev hingegen fehlten die finanziellen Mittel. Von der politischen Führung der Sowjetunion wurden ihm nur die Hälfte der benötigten Gelder zugesichert. Obwohl das Geld kaum ausreichte, ging die sowjetische Mondrakete N1 in Produktion.
Ging all das Geld in die Produktion der N1-Mondrakete? Oder benutzte Sergei Korolev das wenige Geld noch für etwas anderes?
Ja, er benutzte das Geld auch noch für die Entwicklung der Soyuz-Kapsel, welche die Kosmonauten später zum Mond bringen sollte. Außerdem besaß sie die Eigenschaft, dass sie von den Kosmonauten im Weltall gesteuert werden konnte, anders als die Vostok-Kapsel, mit der Juri Gagarin den ersten bemannten Weltraumflug vollbrachte. Außerdem hatte Sergei Korolev schon 3 Männer ausgesucht, die zum Mond fliegen sollten. Es waren Juri Gagarin, Alexei Leonov und Wladimir Komarov.